Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schüchtern bis Nüchtern, dem Podcast, in dem Menschen auftauchen, die Dinge ein bisschen anders sehen. Heute ist das wörtlich zu nehmen. Mein Gast kommt aus Berlin und verwandelt Alltagsgegenstände in kleine Kunstwerke mit großem Augenzwinkern. Mit seinem Label Holy Prop zeigt er, dass selbst ein abgelaufener Joghurtbecher, ein Gummihandschuh oder eine verknautschte Luftmatratze eine zweite Karriere verdienen. Als Star in einer ästhetischen Inszenierung irgendwo zwischen Kunstdesign und Gesellschaftsspiel. Der Tagesspiegel nannte sein Studio einmal das Museum unter der Glaskuppel. Und genau da wollen wir heute hin, unter die Glaskuppel, seine Ideen in den Kopf eines Menschen, der uns beibringt, wieder hinzuschauen. Also Blick schärfen und hinein in die Welt von Thies Wulff.
Ja, hallo, lieber André. Ich freue mich über die Einladung und die tolle Vorstellung hier, muss ich sagen.
Ich hoffe, Thies, dass soweit alles richtig war. Ich weiß, mit dem Begriff Museum hast du so ein bisschen ein Problem. Das werden wir gleich noch klären. Für alle, die uns heute zuhören, damit ihr auch wisst, was euch erwartet. Der Thies macht aus Alltagsgegenständen kleine Sensationen. Ich konnte mich selbst schon nur davon überzeugen. Wann hast du das erste Mal gedacht, das ist mehr als ja nur ein Gegenstand?
Ja, das ist die entscheidende Frage eigentlich, muss man sagen. Also ich habe ganz tolle Großeltern gehabt, die sehr spartanisch gelebt haben. Und meine Schwester und ich, wir haben als Kinder versucht, mit ganz wenigen Dingen dort Spiele zu erfinden. Ja, also aus einer Knopfsammlung, aus kleinen Mini-Gegenständen, die wir da in dem Haushalt gefunden haben. Und das hat, glaube ich, das Ganze sozusagen schon von Kindesbeinen an so ein bisschen geprägt. Ja, also die Liebe sozusagen zu den kleinen Dingen, kann man sagen. Ja, also das sind allerdings auch jetzt nicht immer Kunstwerke oder sondern das sind manchmal auch einfach Readymades, auch in der Kunstwelt Readymades genannt, die man einfach findet und die man für gut und schön erachtet.
Also die Dinge zu kleinen, die Liebe zu kleinen Dingen, das kannte ja jedes Kind. Bei mir waren es vielleicht die Legosteine, bei manch anderen eine Barbie-Puppe. Aber wie sah das denn bei dir zu Hause aus?
Also bei mir zu Hause hat es relativ früh angefangen, dass ich dann entgegen eigentlich der spartanischen Einrichtung meiner Großeltern eigentlich alles gesammelt habe. Ja? Also es waren also von Schmetterlingskisten, die ich auf irgendwelchen Flohmärkten gefunden habe, bis hin zu Dingen. Ich habe einfach immer gerne gesammelt. Und aus diesem Sammeltrieb sind dann auch irgendwann so kleine Skulpturen geworden, auch später im Studium. Ich habe ja Kunst studiert, wie ich dir jetzt schon erzählt habe. Da sind auch diese Dinge, so Alltagsgegenstände, da oft auch eingeflossen.
Das heißt, dein Kinderzimmer ist aus allen Nähten geplatzt.
Kann man so sagen. Und ich habe auch schon relativ früh, mit Beginn der Pubertät habe ich eigentlich schon angefangen, eigentlich noch früher, das Kinderzimmer immer umzuräumen. Ja, also auch die Dinge, die ich gesammelt habe, dann irgendwie so neu zu inszenieren. Also das war wie so eine Obsession, will ich jetzt nicht sagen, aber das hat mir immer sehr viel Freude gemacht.
Ja, die Freude war dann auch bei deinen Eltern spürbar?
Die haben sich das, glaube ich, so ein bisschen amüsiert werden sie sich schon haben, ja, dass der Thies dann da oben im Haus in Nordfriesland war das, da so ein bisschen, da hat man wahrscheinlich immer so Möbelrücken gehört und solche Dinge, die ich dann da irgendwie veranstaltet habe. Also, aber sie haben nichts dagegen gehabt.
Okay, also du kommst gebürtig aus dem Norden Deutschlands, aus Nordfriesland.
Nicht ganz, also gebürtig aus Kiel, bin dann mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meiner Schwester natürlich auch, oft umgezogen und hab dann in Nordfriesland, also das ist an der dänischen Grenze, ja, also nicht Ostfriesland, nicht zu verwechseln mit Ostfriesland, sondern Insel Sylt, das wird vielen Begriff sein, also das ist festlandseitig, und bin dann nach Heidelberg gezogen.
Boah, das ist auch eine ganz schöne Kulturveränderung gewesen für dich.
Definitiv. Und ich habe, das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Erklärung für das Sammeln. Ich habe mich also immer wenn es dann an die neue Stadt ging, ist man auch immer ein bisschen alleine und ich habe mich sozusagen immer, ich habe also gelernt, mich mit Dingen zu beschäftigen oder mich mit mir selber zu beschäftigen. Also so kam das, ist das so ein bisschen vielleicht so eine Einordnung davon. Ja.
Und hast du dann in Heidelberg auch dein Herz verloren?
Natürlich jetzt die Frage, die ich von dir erwartet habe, André. Nein, nur mal kurzfristig habe ich das da verloren. Aber es ist schon meine, im Groben jetzt meine Heimat. Also Heidelberg, zwischen Heidelberg und Mannheim lebt meine Mutter.
Ja.
Und das ist so ein bisschen meine Heimat geworden, ja, kann man sagen. Also Berlin und Heidelberg-Mannheim. Ja.
Also wir halten fest, Thies Wulff ist kein Messi, sondern so ein bisschen das Gegenteil. Du bist nämlich Berliner Designer, du lebst in der Hauptstadt und du hast einen sehr interdisziplinären Ansatz. Studiert, und das hast du schon kurz erwähnt und auch mir im Vorgespräch erzählt, du hast in Düsseldorf studiert an der Kunstakademie.
Genau, das ist damals ein Wunsch gewesen, also Kunst zu studieren. Das wollte ich eigentlich damals, ich bin also 89 nach Berlin gekommen und ich wollte natürlich in Berlin studieren an der UdK oder HDK, wie sie damals hieß. Und das hat aber mit meiner Mappe damals nicht funktioniert. Die gleiche Mappe fand aber dann Anklang in Düsseldorf und ja, dort habe ich dann Kunst studiert.
Ja, das musst du jetzt mal kurz erklären, allen, die zu hören. Was heißt das denn, Mappe? Da stellt man sich dann vor mit Arbeitsbeispielen. Steht man da vor einer Jury, vor einer Einzelperson? Ja, wie war das?
Das ist tatsächlich eine relativ aufregende Sache. In Düsseldorf ist es so, man macht ein Jahr hat man dort ein Probesemester. Das heißt, du hast die Möglichkeit, denn innerhalb des Jahres dich zu beweisen, ja. Mhm. Und dieses Beweisen bedeutet dann, man findet, man hat also eine Guidance, hat also schon, in meinem Fall war das eine Professorin und ein Professor, die dich so ein bisschen anleiten, also auch etwas zu finden, was deiner Idee sozusagen als Medium dann entspricht. Und dann hast du nach dem Jahr die Möglichkeit, eine Ausstellung zu machen. Und mit dieser Ausstellung wirst du dann wirklich aufgenommen oder wirst abgelehnt. Mit dieser Ausstellung, tritt man also, das muss man alles selber organisieren und man tritt vor die große Schar der berühmten Professoren und Professorinnen und das ist natürlich eine aufregende Sache, also vor denen dann ja auch zu sprechen und das alles auch künstlerisch zu erklären und so weiter. Also das ist dann schon noch ein bisschen Übungssache. In meinem Fall war das ganz gut. Ich habe also mit dem Markus Lüppertz, der hat also, das war damals der Rektor der Kunstakademie, der hat mich also, fand meine Zeichnung ganz toll und bei dem dann auch studiert. Allerdings war mein Konzept so, dass ich jedes Semester bei einem anderen Professor oder einer Professorin studiert habe. Also die Idee war eigentlich zu sagen, ich will alles wissen, ich will alles probieren, ich will fotografieren, ich will Skulpturen machen, ich will Video machen und. Und so bin ich dann habe ich dann mit tollen Leuten arbeiten dürfen und bin dann Künstler geworden. Allerdings nur so halber Künstler.
Naja, also ich glaube, da untertreibst du ein bisschen deine Fähigkeiten, denn lieber Thies, wer deinen Lebenslauf einmal gesehen hat, der ist schon sehr beeindruckend, denn deine Karriere hat dich auch in die Modebranche geführt.
Ja, genau. Also ich habe, also deswegen auch nur halber Künstler. Ich habe also nach dem Studium ging das relativ zügig los mit einem Engagement in Osaka in Japan. Da habe ich also für eine japanische Firma Läden gebaut und später auch in Tokio. Was für mich damals so als junger Kerl dann noch, also eine sehr aufregende Sache war. Also ich bin da oft auch in Japan gewesen, auch da eine Zeit lang nicht gelebt, aber so 3 Monate habe ich dort in Osaka verbracht. Und das war also sozusagen die angewandte Kunst, sagt man ja. Ich habe also Läden gebaut, heißt Boutiquen gebaut, die allerdings immer diese künstlerische Note hatten. Ja? Also dadurch dann auch die, das wurde sozusagen zu so einer Art Markenzeichen, kann man sagen.
Und du hast für internationale Marken gearbeitet, für Hotels. Und dann ging es aber irgendwann mal los mit Holy Prop. Jetzt erzähl uns doch mal bitte, das interessiert ja allen, die heute zuhören, brennend unter den Nägeln. Was dürfen wir uns unter Holy Prop genau verstehen?
Ja, also der Name erklärt im Grunde schon das Produkt, nämlich die heilige Requisite würde das übersetzt bedeuten. Also Holy, heilig, Prop, das auf Englisch die Requisite, also die heilige Requisite. Und es geht darum, Dinge, also wie Produkte, wie Sammelstücke, wie Kunstwerke, wie für alles Mögliche eigentlich, in Szene zu setzen, ja. Also das, und das, und die, da habe ich ein altes Mittel eigentlich aufgegriffen, nämlich die Glashaube. Und aus dieser Glashaube habe ich bestimmte Halterungen entwickelt, also 4 Produktgruppen, grob gesagt, und mit diesen Glashaubenhaltern, kann man auch sagen, kann man also die Dinge, die man liebt, in Szene setzen. Also das Produkt ist sozusagen die Bühne für etwas, was man liebt, was man ausstellen möchte, was man zeigen möchte. Lass es eine Privatperson sein oder lass es eine Firma sein. Eine Firma könnte sein, beispielsweise eine Schmuckfirma, Kosmetikfirmen, ja, also das wäre jetzt so in dem Bereich zu sehen. Und auf der privaten Seite das sind die Grenzen eigentlich offen, außer dass das Produkt natürlich oder das Objekt unter die Haube passen muss.
Ja, also spielt sich alles unter einer Glaskuppel ab. Ja. Woher nimmst du die Ideen? Gehst du mit offenen Augen dann durch den Supermarkt oder ist das eher so ein kontrolliertes Chaos in deinem Kopf?
Ja, das ist auch eine gute, sehr gute Frage. Also das ist, glaube ich, beides. Also ich habe schon manchmal so Ideen da, weiß ich genau, was ich möchte und dann weiß ich auch, wo ich es finde. Oder wenn ich es nicht weiß, wo ich es finde, muss ich es dann suchen. Das heißt, ich schmeiße dann den Computer an oder es gibt ja auch fantastische Läden hier gerade in Berlin, so kleine, vom Trödler angefangen, ja, oder Miniaturläden oder Modellbauläden oder sowas. Ja, da kann man sich natürlich toll bedienen. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich, ist es so, dass ich sehr viel selber gesammelt habe. Also ich habe sicherlich so Tausende von Dingen ja in Kisten sortiert, manchmal nicht sortiert, ja, aus denen ich mich dann bedienen kann sozusagen. Und diese Kisten, die stehen sortiert oder unsortiert, meistens sortiert in meinen Lagerhallen. Ja, also das sind jetzt keine Riesenhallen, aber es sind schon größere Hallen und daraus kann ich mich dann bedienen, ne?
Das hätte mich nämlich jetzt auch noch brennend interessiert. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass du in einer Einzimmerwohnung lebst, sondern du hast da schon irgendwie noch eine Rückzugsfläche, ein Lager, wie du es erwähnt hast, wo sich diese vielen, vielen Gegenstände und Accessoires befinden.
Genau, also das sind hier in Berlin, man muss sich das eigentlich so, also das geht angefangen vom Kellerraum bei uns in der Wohnung hier in Kreuzberg, bis hin zu einem Packraum, wie sie es nennen. Also wenn ich jetzt Kunden habe, die etwas bei mir bestellt haben, dann wird das alles ordentlich verpackt und mit kleinen Geschenken noch versehen und dann geht das von meinem Packraum los, aber da ist eben auch so ein kleines Lager für. In dem Fall sind es jetzt mehr so kleine Kunstwerke, die ich auch selber so gesammelt habe. Also das sind von kleinen Skulpturen bis hin zu Editionen von Künstlern, Künstlerinnen. Das ist dann eher da. Oder dann gibt es das in Weißen See noch. Da ist dann so ein bisschen, da sind lagern auch die Glashauben. Ja? Also ich habe ein paar Glashauben natürlich in verschiedenen Größen vorproduzieren müssen, damit das auch alles finanziell auch Sinn macht. Ja? Also das, ja. Wenn ich jetzt immer für eine Order sozusagen, wenn ich da eine Glashaube dann in Auftrag gebe, dann ist das alles nicht mehr zu bezahlen.
Wie schwer ist so eine Glashaube?
Also eine Glashaube, das würde ich sagen, geht von, also eine kleine, die wiegt vielleicht ein halbes Kilo und dann geht es aber relativ schnell, je nach Wandung, also je nach Dicke des Glases, geht es dann auch schon mal bis 3 Kilo. Aber man muss sich ja vorstellen, diese Glashaube steht auf einem Metallwinkel, ja? In der Regel sind es Winkel. Und dieser Winkel da ist also aus 3 mm Stahlblech und dann gepulvert, so nennt sich das, also in der Farbe, in einer bestimmten Farbe dann lackiert. Und der wiegt dann auch schon mal 6 Kilo.
Ja? Wow, das ist schon Gewicht.
Ja, das ist schon Gewicht. Also ich habe schon die L-Größen, die sogenannten L-Größen, das sind die größten Standardgrößen. Das L, die ganze Verpackung wiegt dann, das wiegt 10 Kilo.
Also irgendwie auch eine Bühne für Alltagsgegenstände, für Sammlerstücke, Flohmarktfunde. Ja. Wie würdest du denn, lieber Thies, wenn du heute einem Außerirdischen begegnen würdest, der noch nie etwas von Holy Prop gehört hat, wie würdest du so einem Außerirdischen, einem Alien erklären, was du überhaupt den ganzen Tag machst?
Also ich würde, das ist natürlich jetzt hart, ne?
Das ist eine harte Frage, ne?
Aber ich würde jetzt mal so antworten, erstmal, also wenn der Außerirdische, wenn er schleimig wäre, würde ich gar keine Aussage tätigen, ja? Also es ist ein schleimiger Außerirdischer, das kommt nicht in Frage. Das war jetzt eine kleine Brücke. Also ich würde sagen, das ist die Menschen, ich würde ihm erstmal erklären, die Menschen sind ist eine Spezies auf der Erde, die natürlich auch schon so seltsame Eigenarten hat. Und eine der seltsamen Eigenarten oder eine der grundlegenden Eigenarten ist ja das Jagen und das Sammeln. Ja? Also das kann man ja auch so Menschen mal ganz grundsätzlich so gliedern. Und die Sammler, den habe ich, oder beziehungsweise naja, eigentlich auch den Jägern, den will ich eine Möglichkeit bieten, ihre Sammelstücke auszustellen und anderen Menschen, unter anderem auch Außerirdischen, zu zeigen. Also das, was sie sozusagen als Mensch ausmacht.
Und das hast du auch erzählt in einem Interview, dass dein Fokus auf der Präsentation und der Inszenierung dieser Objekte, wir sprechen von Objekten, als Kunstwerke im eigenen Zuhause liegt.
Ja, genau. Also es gibt, grob gesagt, ist es so, dass meine Kundschaft besteht zu 50% sind des Geschäfts Leute, die, also meistens sind es jetzt Labels, sagt man so, ja. Labels, die, also im Concept Store hier in Berlin beispielsweise, die haben ganz tolle Ledersachen, die sie handfertigen und dann unter den Glashauben präsentieren. Dann gibt es Leute, die das benutzen, um auf Roadshows Produkte zu zeigen, wie ein tolles Weingut aus dem Kraichgau bei Karlsruhe. Die benutzen das also dafür. Und dann gibt es die anderen 50%, das sind Privatleute, die lustigerweise auch da, ganz grob gesagt, die Aufteilung 50% Frauen, 50% Männer, die etwas haben, was sie unbedingt zeigen wollen. Also das sind, jetzt zuletzt war das ein junger Filmemacher, den hatte ich auch eingeladen zu mir nach Hause. Der hat eine alte etruskische, so eine Teil einer Vase geschenkt bekommen und war also ganz glücklich da, tatsächlich sehr glücklich, auf Holy Prop zu stoßen, und hat das auch sofort mitgenommen, mir dann auch noch Bilder gezeigt, wie das diese Figur dann unter der Haube da aussieht. Also das ist ein 2000 Jahre altes Teil. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber das sind im Grunde immer Menschen, die etwas lieben, die wirklich etwas auch zeigen wollen, sich selber dran erfreuen wollen oder auch, ja, die das nicht in der Schublade haben wollen.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, du hättest eine Banane, die du inszenieren kannst. Ist das dann für dich eher Kunst oder einfach nur guter Geschmack?
Guter Geschmack, naja, ich würde sagen, also du spielst ja auf dieses Kunstwerk da in Miami.
Glaub, ja, genau.
Darauf spielst du ja an. Also um ehrlich zu sein, fand ich das ziemlich albern. Ich mag zwar den Künstler, den mag ich eigentlich sehr, aber das, und ich mag auch die Provokation von dem, aber es ist Banane, ja, ich würde eher auf was anderes gehen und ich würde sie auch nicht im Original als Original Banane verwenden. Ne? Also, meine ist ja ein Lebensmittel. Ich würde es wahrscheinlich aus, wenn ich eine Banane ist ja ein tolles Objekt, aber das würde ich dann wahrscheinlich aus Silikon abgießen und dann.
Ja. Ich hatte gelesen, dass diese Banane, korrigier mich gerne, später verkauft wurde für viele Millionen Euro oder Dollar und dass der neue Besitzer die Banane dann verspeist hat.
Ja, das ist die Legende. Ja, das, also angeblich ist es ein Kryptomillionär, der das tatsächlich dann so genutzt hat als PR wahrscheinlich. Ja? Also das ist ja nichts, kann ja nichts anderes sein als PR. Also dass er die Banane gekauft hat für 6 Millionen waren es, glaube ich, und dann verspeist hat.
Also wenn du irgendwann deine Glaskugel verspeist, dann sag mir nochmal Bescheid. Dann bist du herzlich ein zweites Mal eingeladen in diesen Podcast. Das wäre sehr beeindruckend.
Okay, bitte. aber das wird nicht kommen. Ja.
Ja, wir sind gespannt. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Vom Fundstück bis zur Inszenierung. Wie gehst du daran?
Ja, also ich habe das kommt immer meistens in Wellen, möchte ich sagen. Ja, also ich habe also so ein typischer Arbeitsalltag besteht, also ich gehe gerne auf Flohmärkte, wie du dir vorstellen kannst. Jetzt insbesondere jetzt gerade, was hier bei uns in der Nähe ist, der Heinecke-Flohmarkt, da gibt es so zwei Stände, die jetzt schon an mich denken und mir zum Beispiel Kondorfedern mitbringen oder kleine Würfelsets oder eine Skulptur aus Ton, die ich kürzlich erstanden habe, die aus der Bauhauszeit kommt. Ja, also das sind Leute, die ich jetzt kenne, die das Produkt auch toll finden und die sagen, ah ja, der Thies, der kommt bestimmt vorbei. Mal gucken, was er sagt. Ne?
Und was ist für dich dann schwieriger? Ist es dann das Finden des Objekts oder auch das Finden des richtigen Blickwinkels darauf?
Ja, nee, das ist schon das, also Finden ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also es geht nicht ums Suchen, es geht eigentlich wirklich ums Finden. Also ich finde sozusagen, ich bin der Kurator der Objekte für mich selbst. Ja? Also weil ich habe ja selber auch Spaß mit dem Bauen von kleinen Skulpturen, die ich dann unter die Haube pack, fotografiere, auf Instagram stelle oder auch mal einen Käufer finde, Käuferin finde, die das dann toll finden. Also ich habe jetzt zuletzt auch hier so eine kleine, in Berlin eine kleine Ausstellung gemacht mit Freunden. Da waren dann auch tatsächlich, ich hätte damit nicht gerechnet. Warum? Weil in Berlin das Geld ja, also das ist ja nicht jetzt so ausreichend da öfters, aber das wurden einige Sachen gekauft, weil das Objekt eben so toll ist. Ja. Also das ist, kann man sich da auch mal täuschen.
Ja, also ich durfte mir diese Ausstellung ansehen, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und was mir auch aufgefallen ist, entschuldige bitte, dass dein Ansatz natürlich so ein bisschen den Minimalismus auch kombiniert mit einer fast schon spielerischen Haltung.
Ja, das ist ganz gut gesagt. Also im Grunde ist das, das Produkt, was ich herstelle, was ich auch selber herstelle, außer dass die Glashaube, die wird also mundgeblasen, aber das alles andere, das stelle ich schon selber her und kümmere mich. Und das soll eigentlich wirklich nur das Gefäß sein, also das museumsreife Vehikel, um etwas auszustellen. Ja? Also das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Produkt selber sich eigentlich zurücknehmen soll. Also der Star der Inszenierung ist das Objekt.
Und das ist für dich selbstverständlich, denn du siehst Kunst als subjektive Erfahrung und du betonst, glaube ich, auch, dass fast alles vom Strandfund bis zum Lieblingsspielzeug unter dieser Glasglocke zu einem Kunstwerk werden kann.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich, also bei fast jedem, der das sieht oder die das sieht, ist das der Effekt eigentlich, dass die Menschen sagen, sieht ja interessant aus, dass das plötzlich so eine Bühne ist. Ne? Also das ist, also ich habe, als ich das 2022 habe ich das Label gegründet und hatte gleich zu Beginn hatte ich einen eigenen Store auf dem Kudamm, in so einem Container Village haben wir das genannt, also Pop Kudamm hieß es damals, und ich hatte einen Store und habe dort eben diese ganzen Erfahrungen machen können. Also das ja, ich habe mich selber reingestellt und hatte viele Besucher, die dann entsprechend reagiert haben oder auch mal nichts gesagt haben, aber die meisten haben eigentlich gesagt, ah ja, das ist ja witzig, dass das hier jetzt irgendwie so eine, dass da so ein Ort findet, ja, und das war ein sehr spannendes Ding, weil ich habe natürlich als Designer hatte ich mir ja diese Produkte überlegt und hatte aber eben noch nicht den Kontakt zum Endkunden, wenn man so will.
Ja, gibt es denn, nachdem du ja viel mit Menschen sprichst, gibt es denn ein Objekt, ein Produkt, das du unbedingt inszenieren wolltest, aber das einfach nicht funktioniert hat?
Nee, das gibt's eigentlich nicht. Also das ist, ich habe eigentlich für alles auch immer Lösungen. Also wenn jetzt zum Beispiel auch jemand sagt, ja, das ist jetzt so ein kleiner Ring, Mensch, das ist mir aber zu, da ist der Raum mir zu groß. Also das kann ich ja nicht einfach da so auf den Boden legen. Dann habe ich jetzt beispielsweise, habe ich da auch so Sockel aus Acrylglas, aus Stein, aus Beton, oder habe dann einfach mal einen Tipp oder sowas. Das gibt es dann auch. Also es gibt bestimmte Dinge, die brauchen auch so eine Art Galeriesockel, ja, nur im Kleinen, also im Miniatursockel. Das ist dann schon so, dass das dann nochmal so eine kleine... Ja, wie im Museum auch eben, dass es da so kleine Dinge möglicherweise sind, die brauchen dann noch einen kleinen Socker.
Ja, im Prinzip kommt ja erstmal alles in Frage, was unter so eine Glasglocke passt.
Genau, also das ist, also ich selber hab also da so auch so eine verrückte Sammlung, die ich jetzt allerdings, muss man sagen, also ich sage immer, ich bin ein trockener Sammler. Ja. Aktiv habe ich selber mir so ein paar Skizzen hier gemacht, Notizen gemacht. Also ich habe verrückte Actionfiguren gesammelt. Ich habe Batman-Figuren in Originalverpackung gesammelt. Ich habe Federn von Condor, von dem Vogel Condor gesammelt. Ich habe Buddha ist natürlich Heiligenfigur, Jesus am Kreuz aus dem Mittelalter, aber nur aus dem Mittelalter, James Bond, Bond-Autos mit, allerdings auch Autos mit 007 mussten da drauf sein. Frankenstein-Figuren, japanische Holzfiguren, Compassion genannt und Goethes Faust-Ausgaben, die ich dann gestapelt habe oder da hinter der Haube. Ja, also das sind nur mal so kleine Auszüge, die von Dingen, die ich, von denen ich mich aber auch jetzt trennen kann. Ja, also eine Zeit lang, wenn man sammelt, dann geht das ja immer weiter, ne? Und das ist dann, wird dann auch irgendwann, wenn zu viel wird, wird es dann auch so manisch und so ein bisschen, ja, Besitz, ja, sagt man ja auch so schön, Besitz belastet, ne? Oder also das ist ja, also.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt die ganze Zeit gedanklich noch so ein bisschen beim Tagesspiegel, denn der hat dich ja schon vor einiger Zeit als Museum unter der Glaskuppel bezeichnet. Ich hatte es anfangs schon erwähnt. Wie fühlt sich das für dich an, wenn dein Atelier plötzlich zum Ausstellungsraum erklärt wird?
Ja, also das war also ein tolles Interview mit der Journalistin vom Tagesspiegel. Es war ja auch eine ganze Seite da im Tagesspiegel damals in der Samstagsausgabe. Also die hat, fühlte mich natürlich geehrt und habe auch mir Mühe gegeben und bestimmte Dinge nochmal umgestellt und nochmal neu inszeniert. Also quasi wirklich ein kleines Museum gemacht und so kleine Kuriositäten dann also aus Archiven geholt und das einfach so präsentiert, ja, damit sie da auch den richtigen Blick drauf hat. Ja.
Hast du denn die Requisiten mal gezählt? Wie viel lag er denn bei dir zu Hause und in den Ateliers?
Ja, also ganz richtig zählen kann man das gar nicht mehr. Es gibt aber die grobe Schätzung, sie liegt so bei ja so 10.000 Stück aufwärts.
Also, wow, ja, das ist beeindruckend.
Ja, ich habe also kleine, ich nenne das immer so kleine Tresore. Das sind keine richtigen Tresore, aber das sind so alte Brillen, also so, wie sagt man, so Vertreterkoffer mit Schubladen. Und da lagern zum Beispiel dann so wirklich kleine Sachen, die ich finde auf Flohmärkten und sowas, lagern dort. Und die kann man dann aber auch tatsächlich auch aus diesen Tresoren in Anführungszeichen holen, um sie dann in neue Kontexte zu setzen. Also was heißt das, neuer Kontext heißt, so kleine Skulpturen bauen. Und da habe ich einfach wirklich auch selber große Freude dran. Das meiste verschwindet dann auch wieder. Also ich stelle sozusagen dann etwas unter die Glashaube oder unter mein Produkt. Und dann kommt es irgendwann wieder weg und irgendwas Neues kommt. Und so stelle ich mir eigentlich auch den perfekten Umgang mit dem Produkt vor. Also das möglicherweise, wenn man sagt, ah ja, das ist jetzt mal die, keine Ahnung, vielleicht ein tolles Stück von der Oma, also ein Erbstück oder so. Also es soll jetzt nicht in der Schublade landen, sondern soll mal, das will ich jetzt mal, und will ich jetzt mal mich erfreuen und an die Person denken, dann kann man das mal eine Zeit lang machen und dann kommt es aber auch irgendwann wieder weg und was Neues kommt.
Also wichtig zu erwähnen an der Stelle, nicht die Oma landet unter der Glaskuppel.
Ach so, ja, habe ich mich so ausgedrückt. Nee, natürlich nicht die Oma.
Und auch nicht ein Stück von der Oma und auch kein Tier, nehme ich an. Du hast wahrscheinlich auch noch keine Tiere. Ich denke mal, das wird ein No-Go sein bei dir, oder? Oder wie stehst du dazu?
Wie meinst du?
Naja, es gibt ja wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wer sich alles bei dir so meldet den ganzen Tag. Es gibt ja sicherlich auch verrückte Anfragen. Aber du wurdest zum Beispiel noch nie gebeten, einen Hasen unter so eine Glaskuppel, einen ausgestopften Hasen da zum Beispiel zu präsentieren. Oder gab es sowas auch schon?
Na, es gab es schon auch, ja. Also es gibt schon auch wirklich verrückte Dinge, die also jetzt nichts, sagen wir mal.
Verbotenes.
Ja, nichts Verbotenes natürlich. Ja. Also ich habe jetzt selber. Also ein Kunde, der hat so eine Sammlung, Kuriositätensammlung und unterschiedliche Fledermäuse als Taxidermie, also als Ausgestopfter. Das sah tatsächlich toll aus, muss man sagen, aber das ist jetzt auch nicht so meine. Ich fand das mal interessant, aber irgendwann habe ich gedacht, so, nee, Tiere, das ist irgendwie. Das sind für mich selber jetzt nicht so gut geeignet. Ja? Ich akzeptiere das nur natürlich, wenn jemand sagt, ich sammle so Tiere.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Hobbys. Wann kippt für dich ein Objekt von praktisch zu poetisch?
Also grundlegend, also ich habe ja vorhin schon die Kondorfeder erwähnt oder diese kleine Sammlung von Kondorfedern. Also das ist ein magischer Vogel in der im Schamanentum oder besonders ja in den Anden kennt man den Kondor. Es gibt einen anderen Kondor wiederum in der Mongolei, der dann auch anders konnotiert wird oder anders aufgefasst wird. Und deswegen ist diese Feder für mich schon auch ein besonderes Objekt. Ja, also und dann ist, ja, es ist vielleicht nicht richtig die Beantwortung der Frage, weil es ist praktisch zu poetisch. Es ist eigentlich ein rein poetisches Objekt.
Aber dann ist die Feder ja auch ein Lieblingsgegenstand für dich, der für dich nie langweilig wird.
Der wird nicht langweilig. Nein, es ist wirklich, also ich, wie gesagt, ich sammle jetzt keine Federn mehr, aber das ist, ich finde das ein schönes Objekt. Ja. Also auch wie schön das der Tierwelt so ein bisschen symbolisiert. Ja. Und das, man hat Tieren nicht wehgetan, jetzt übertrieben gesagt, aber ja, man findet jetzt ja Federn auch wieder. Zuletzt habe ich da in so einem Stadtpark in Düsseldorf so Papageienfedern gefunden. Ja, die nehmen also verschiedene Papageien. Und naja, gut, das weiß man. Mittlerweile sind sie halt jetzt auch hier angesiedelt, die schönen Tiere. Und aber darüber freue ich mich dann auch,
ja. Ja, arbeitest du lieber spontan oder planst du deine Motive wie ein Regisseur einer Filmszene?
Beides, würde ich sagen. Also es gibt schon so Ideen, die ich habe, kommen dann bestimmte Dinge zusammen, also fast so regieartig, aber das ist jetzt wirklich, also das ist ein bisschen übertrieben gesagt jetzt. Ja. Mhm. Und dann mag ich aber auch das Spontane. Ich sehe etwas und finde es dann toll und hänge das einer alten Actionfigur um oder ja, und lustigerweise, wir haben also einen kleinen Sohn, der ist jetzt 10 geworden, der da auch schon so ein bisschen Spaß hat. Also das macht dann auch Spaß, mit dem dann so ein bisschen nicht zu blödeln, sondern so ein bisschen rumzuspielen. Und ja, das sind nicht alles, dreht sich da um Spaß, aber es geht schon um die Aktion und dann aber das unter die Haube stellen. Also etwas, das ist ja eigentlich auch lustigerweise, nimmt mich das gerade auf den Gedanken, dass das ursprünglich ja in England und Frankreich besonders wurde das ja eingesetzt, um Kuriositäten zu präsentieren. Also die Glashaube dort bestand eigentlich immer, oder diese Inszenierung oder dieses Produkt bestand aus einer Holzplatte und einer Nut. Und in diese Nut kam dann später diese Glashaube, oder wurde diese Glashaube gestellt, damit sie nicht wegrutscht, ja, und unter der Glas, dort waren es dann, ja, Preziosen, Schmuckstücke, ja, ausgestopfte Tiere, also so ein bisschen Kuriositätenkabinett, ne? Ja. Und die Idee von Holy Prop, also von der Produktwelt, die ist eben, die hat im Grunde diesen Gedanken wieder aufgegriffen, aber neu interpretiert. Also mit einer neuen Formsprache, mit neuen Materialien, außer jetzt Glas, natürlich immer noch Glas. Und das lässt sich industriell auch nicht herstellen. Das muss man also wirklich per Mund blasen.
Aber dieses Mundgeblasene, das machst du ja nicht zu Hause in Berlin. Das wird dir wahrscheinlich auch in irgendeiner Form zugeliefert.
Das wird mir zugeliefert, genau. Das ist also, da gab es zuletzt noch in Bayern eine tolle Firma, die hat aber Insolvenz anmelden müssen. Die Glashauben bei mir, die kommen aus Italien.
Ja, schön.
Also das ist im Grunde ein europäisches Produkt, ja. Also ja, das ist, lege ich auch Wert drauf, dass das hier hergestellt wird. Und also das muss man, glaube ich, ja. Vielleicht kann man es auch mal sagen, ja, dass es toll ist, dass man es. Also ich bin einigermaßen stolz, dass ich es wirklich geschafft habe, hier herzustellen, ja, und auch selber herzustellen.
Jetzt kommst du ja, lieber Thies, aus der Werbewelt. Wie viel Werbung steckt noch in deiner Kunst und wie viel Kunst war schon immer in deiner Werbung?
Du stellst Fragen heute, André.
Ich will es dir ja auch nicht so leicht machen. Du sollst ja auch ein bisschen gefordert werden hier im Podcast.
Ja, das tue ich. Das bei dieser Frage auf jeden Fall schon mal. Aber ich muss eine Kleinigkeit korrigieren, weil Werbewelt, ja, aber ich war eigentlich schon immer mehr verortet im Interior Design. Ja? Also ich habe auch schon Werbung gemacht und auch fotografiert für bestimmte Labels. Aber das ist schon eher so im handwerklichen Entwickeln oder nicht handwerklich entwickeln, sondern eher also designerischen Entwickeln und dann aber mit den richtigen Gewerken dann umzusetzen. Das ist also schon immer so meine, das ist also meine, die, damit habe ich mich die letzten Jahre beschäftigt, wenn man so will.
Gibt es denn auch Objekte, die du ablehnst, weil sie dir zu banal sind, oder gilt, je banaler, desto besser?
Beides, würde ich sagen, hat eine Relevanz. Ja, also was ich blöd finde oder was ich jetzt, ich mache keine Vorschriften, ja, also ich werte das eigentlich nicht, aber ich finde jetzt eine Matroschka-Puppe beispielsweise mit Wittchen drauf, das will ich jetzt doof finden, ja. Also das ist jetzt mal so ganz banal auch gesagt, aber ich finde alles, was so ein bisschen, also was mit Diktatoren zu tun hat oder das ist etwas, was ich, ja, wie jetzt wahrscheinlich alle deiner Zuhörer und auch du, wir lehnen es ja alle ab, aber das würde ich mich jetzt nicht drüber freuen, wenn das jemand macht.
Ja.
Aber ansonsten kann das alles sein. Also du hast anfänglich hast du mich ja vorgestellt mit Joghurtbecher. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, so runtergestellt, aber ich habe zum Beispiel Strandgut gefunden, irgendwelche verrückten, ausgespülten Turnschuhe, die kaum mehr zu erkennen sind. Ja, also sowas habe ich mir dem Mann Spaß gemacht, das mal runtergestellt. Ne? Also.
Also der abgehackte Finger, der war noch nicht dabei.
Nee, der war noch nicht dabei. Nee.
Was ist denn der seltsamste Ort, an dem du jemals ein passendes Requisit gefunden hast?
Okay, nächste Forderung, ne? Also ich habe auf einer tollen Reise in Indien habe ich mal in Buddhgaya, das ist der dort, wo der Buddha erleuchtet wurde, an dem uralten Baum, da habe ich so Blätter gefunden, ne? So. Und die habe ich bis heute aufbewahrt. Das ist also so irgendwie so ein Holy Grail. Gewissermaßen, also ich bin jetzt kein Buddhist geworden, aber das ist irgendwie etwas, was also ich mag Buddhisten, ich mag die Religion mag ich sehr, aber es ist genau und dieses Blatt ist einfach so wunderschön, ne? Ich muss jetzt gerade überlegen, wie der Baum heißt, aber das ist also wirklich toll. Also das ist so ein Beispiel, kann man nennen. Und dann gibt es jetzt kürzlich habe ich in Traben-Trarbach an der Mosel für ein Projekt für einen Hotelier habe ich in so alten Weinlagerstätten, die in Traben-Trarbach an der Mosel so hunderte von Metern da in den Berg reingeht, wie so Stollen, da kann man sagen. Da habe ich also auch so tolle Sachen gefunden. Also das ist auch so ein spezieller Ort, möchte ich sagen. Ja, also es gibt Ich mag schon auch so diese verrückten Orte, die dann, ja, also die auch eine bestimmte Ausstrahlung haben oder besondere Ausstrahlung haben. Und ich freue mich dann auch, wenn ich da tatsächlich etwas finde, was man verwenden kann. Ach so, Ätna wäre vielleicht noch zu nennen. Auf dem Ätna bin ich gewesen mit meiner Familie vor 2 Jahren Ostern und da sind wir oben auf dem Ätna in so ganz verrückten, fast so außerirdischen Landschaften, außerplanetarischen Landschaften so gelaufen und da habe ich also so Gesteinsformationen mitgenommen. Ja, also so rotes, poröses Gestein aus eben alte, erloschene Lava.
Ja, jeder Gegenstand erzählt ja auch eine eigene Geschichte. Du bist ja auch ordentlich rumgekommen, Mensch. Also sehr imposant.
Ja.
Da erlebt man vieles. Gibt es denn Gegenstände, die dich wirklich auch berühren, also so auf einer emotionalen Ebene?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, es gibt so aus der, also jetzt, ja, ich habe so ein paar Kunstwerke gekauft, die ich wirklich, also es sind ganz alles kleine Dinge. Da fällt mir jetzt gerade ein, so ein Kunstwerk von einem recht bekannten, mittlerweile sehr bekannten Künstler aus New York, der Tom Sachs heißt er. Mit dem würde ich mich jetzt persönlich, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber mit dem würde ich mich sehr gut verstehen, glaube ich. Der also auch der sehr viel baut, selber baut und dann so ganze Mars-Missionen nach, oder nicht Mars-Missionen, aber so Mond-Missionen nachbaut. Ganz toller Künstler, muss man gucken. Von dem habe ich ein Kunstwerk gekauft, mal von einiger Zeit. Das ist also so ein kleines, ein verschmolzener, ist hier so ein Quarter, also ein Dollar-Quarter mit einem Werkzeug und das nennt sich Quarter Screw heißt das Kunstwerk und das hängt, das ist das ist vielleicht noch zu erwähnen, auch in der Haube, es gibt die Möglichkeit und in dem Inneren einen kleinen Haken einzukleben, also an der obersten Stelle im Inneren kann man einen Haken einkleben, das kann ich auf Wenn das jemand möchte, kann ich das machen und da hänge ich dieses Kunstwerk rein. Ja? Also das hängt dann sozusagen. Ne?
Wow.
Das sieht ja sieht wirklich toll aus und das ist auch da tatsächlich so. Das hat irgendwie eine, ich kann es gar nicht genau erklären. Das hat aber so eine emotionale Wirkung. Ja. Also das ist, gibt schon so Dinge, die so besonders sind. Oder ich habe eine tolle Uhr von meiner Oma geerbt, die eben auch so ein, weil ich meine Oma eben so geliebt hat, hab, ist das eben so ein Erinnerungsstück, was ja ganz toll ist. Ne? Oder ich habe einen Freund, auch ein sehr guter Freund von mir, der hat leider seine Mutter verloren vor einiger Zeit und der hat, dem habe ich dann mal so einen Teil geschenkt. Der hat also den letzten Blumenstrauß, den er seiner Mama geschenkt hat, der ist also, den hat er da unter die Hauben gestellt. Und das, ja, das berührt mich einfach immer noch. Ne? Also das ist also irgendwie einfach ein schöner Gedanke, ja? Also sich auch zu erinnern, möchte ich meinen.
Definitiv. Ja. Glaubst du denn, dass Alltagsgegenstände mehr über unsere Gesellschaft erzählen, als wir das selbst vermuten?
Es gibt ja von dem Dieter Rams, das wird jetzt nicht jedem Begriff sein, also in der Designwelt ist das einer der berühmtesten deutschen Designer, kann man sagen. Und ich hatte das große Glück, den mal kennenzulernen, auch auf einer Konferenz in Amerika. Und der hat die 10 Thesen für gutes Design erfunden, ja, oder nicht erfunden, also ausgerufen. Und nicht alle Alltagsgegenstände sind sozusagen, fallen unter diese 10 Thesen für gutes Design. Ja. Mhm. Also was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, also nicht alles, was, also im Grunde ist ja alles designed, also alles, was also alle Dinge, die wir, mit denen wir uns umgeben, sind irgendwo an irgendeiner Stelle gestaltet. Aber nicht alles ist eben auch toll gestaltet, oder? Aber ich kann eben auch, also ich persönlich kann vielen Dingen, ich gucke natürlich vielleicht genauer hin als jetzt manch andere, aber ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall viel erzählt über die Gesellschaft. Also ich glaube, dieser Überfluss, in dem wir uns ja auch, bewegen, dass das ja auch im Grunde ein Teil davon ist. Ja. Also es gibt so viele Dinge, die man im Grunde gar nicht braucht. Und trotzdem natürlich auch, ja, also ich meine, gut, jetzt erzähle ich das, also die auch natürlich einen Reiz haben, also auch hässliche Dinge können ihren Reiz haben, in meinen Augen, aber erst nur dann, wenn sie eben unter einem Holy Crap stehen.
Das hast du sehr schön verpackt, ja. Lieber Thies. Wie gehst du denn mit Menschen um, die sagen, das ist doch keine Kunst, das ist nur ein Staubsauger?
Ich habe jetzt schon auch Leute, ich habe dir ja vorhin erzählt, die Situation auf dem Kudamm war deswegen toll, weil ganz, ganz unterschiedliche Leute da in diesen Containerladen kamen. Also wirklich von Touristen aus der ganzen Welt bis hin zu einheimischen Leuten, die ich jetzt nicht in der Kunstwelt verorten würde oder die auch nicht in einem Interesse für Kunst verorten würde. Und trotzdem kamen da immer viele interessante Sachen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die damit gar nichts anfangen können. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das macht mir jetzt auch keinen Kummer, weil das kann man auch nicht erwarten. Also das ist, ja, also es ist, im Grunde ist das Produkt wirklich ein Produkt, um etwas, eine Bühne für die Dinge, für die schönen Dinge. Und wenn jemand auch vielleicht auch nichts hat, was ihm einfällt, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, sich sowas zuzulegen. Also ja. Muss man alles immer akzeptieren, ne?
Ja, und um diese schönen Dinge geht es auch bei mir in meinem Podcast, den wir jetzt für heute fast schon wieder beenden müssen, lieber Thies. Ich habe aber noch eine Frage an dich, nämlich, wenn du in 50 Jahren in einem echten Museum ausgestellt wirst, davon gehen wir alle aus.
Ja, schön, danke.
Was sollte auf dem Schild unter deiner Installation stehen?
Das ist schwierig. Das ist natürlich jetzt auch leichtfertig gesagt, wenn ich sage, dass du müssen dann die Kunsthistorikerinnen entscheiden. Aber du hast ja mich gefragt. Also ich würde hoffen, dass dort steht, das ist eine interessante Persönlichkeit gewesen, die in dem Zwischenraum zwischen Kunst, Design und da vieles auf den Weg gebracht hat und auch vieles erfunden hat und was hoffentlich auch in 50 Jahren noch den Menschen Freude machte.
Das perfekte Schlusswort für Thies Wulff, einem Mann, der beweist, dass Kunst nicht auf Leinwand stattfinden muss, sondern manchmal eben auch auf dem Küchentisch zwischen Haarklammern, Staubwedel, aufblasbarem Flamingo. Da gibt's ja einiges. Also du hast uns gezeigt, lieber Thies, dass Schönheit überall lauert in Dingen, die wir sonst achtlos liegen lassen. Mhm. Also lasst den Toaster mal stehen, bevor ihr ihn wegwerft. Vielleicht ist er ja euer nächstes Kunstwerk. Danke euch fürs Zuhören, fürs Mitdenken und fürs Hinsehen und bis zur nächsten Folge von Schüchtern bis Nüchtern. Und dir, lieber Thies, alles erdenklich Gute für die Zukunft, viele spannende Ideen und alles, was du dir eben so unter der Glaskuppel in Zukunft vorstellst. Wir sind sehr gespannt auf deine nächsten Kreationen.
Super, vielen, vielen Dank an dich, André. Tolle Fragen, die muss ich mir nochmal zu Gemüte führen und bin gespannt, was mir da vielleicht sogar noch entgangen ist an Antworten. Vielen, vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.